Hey, ein paar Tage und wir starten ein neues Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir jeweils geht. Denkst, hey, jetzt kommt alles anders. Oder mir denkst, hey, es bleibt alles genau gleich. Es ist nur ein paar Berechnungen, ein paar Tage mehr. Und es gibt ja vieles, was wir gar nicht kontrollieren können. Früher habe ich noch gedacht, hey, ich setze mir Ziele und das Jahr wird anders. Und dann habe ich so einen Masterplan und, und. Und mit der Zeit, je älter ich werde, merke ich, vieles passiert und du hast keinen Einfluss darauf. Es kommt einfach. Und da gibt es die Menschen, bei denen wir sagen, wow, wie die mit dieser Situation umgehen. Hey, die Person, die hätte untergehen können. Aber sie blieb unerschütterlich, obwohl das passiert ist mit ihr. Und wir denken, wow, Respekt, dass die das so handeln kann. Und heute lernen wir von Menschen, die einfach da waren, etwas ist passiert in ihrem Leben und sie blieben unerschütterlich. Sie sind damit gut umgegangen. In ganz verschiedenen Situationen. Und wir werden aus der Bibel heute lernen, wie wir sowas tun. Wie wir unerschütterlich bleiben, auch wenn Verrücktes auf unser Leben zukommt. Hey, und lass uns ein paar Sekunden nehmen und sagen, Gott, ich bin hier. Ich möchte mein Herz öffnen für das, was du aus deinem Wort uns sagst. Es ist unsere Entscheidung. Hey Gott, sprich du zu uns oder ich bleibe hier und die 30 Minuten gehen vorbei und es ist nichts passiert. Lass uns vor Gott kommen und uns darauf einlassen und erwarten von Gott, dass er zu mir persönlich spricht. Es gibt so eine besondere Art von Mensch, die respektieren wir ganz besonders. Und dafür gibt es zwei Gründe. Wir respektieren die, weil sie auf eine bestimmte Art von Widrigkeit reagieren. Und dann gibt es die andere Art von Mensch, die respektieren wir ganz besonders, weil sie auf eine bestimmte Art auf Erfolg reagieren. Also wie reagieren Menschen, wenn sich der ganze Wind ihres Lebens zu ihren Gunsten dreht, wenn sie in Erfolg baden? Das ist so der rechte Teil, wenn sie plötzlich Erfolg haben. Jetzt haben sie plötzlich ganz, ganz viele Dinge und sie haben vielleicht hart gearbeitet, sie haben etwas aufgebaut, sie waren sehr erfolgreich, aber statt dass sie jetzt stolz werden und denken, hey, ich bin etwas Besseres als all die anderen, bleiben sie demütig, werden nicht arrogant. Und das liegt daran, wie sie Erfolg mit dem Erfolg umgehen. Und dann gibt es Menschen, die respektieren wir vermutlich noch mehr. Das sind Menschen, die auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise auf Widrigkeiten reagieren. Also die werden vielleicht ungerecht behandelt und sie schlagen nicht zurück. Sie haben viel Leid in ihrem Leben, aber sie haben kein bitteres Wesen. Ich glaube, viele von uns kennen solche Menschen. Hey, wir haben die doch schon getroffen. Und einige von euch sind genau solche Menschen. Und man trifft sie und denkt, wow, ist ein Mensch, der hat alles im Griff im Leben. Das ist Großartiges in seinem Leben. Und dann hörst du so ihre Geschichte und du hörst Dinge wie Widrigkeiten und du hörst Dinge wie Herzschmerz, vielleicht in Beziehungen oder körperlich, medizinisch. Und du bist so richtig schockiert. Weil du denkst, Moment mal, du wirkst einfach nicht wie ein Typ, der so etwas durchgemacht hat. Du wirkst wie ein Typ, dem es einfach gut geht, der glücklich ist. Und der Grund dafür, warum wir so beeindruckt sind, ist, wie sie eben auf Herzschmerz reagieren, wie sie auf Liebeskummer reagieren, wie sie auf Krankheit reagieren, wie sie auf Leid reagieren. Das sind die Menschen. Diese zwei Arten von Menschen, die uns wohl am meisten beeindrucken und die meisten von diesen Menschen fallen genau in diese zwei Kategorien, wie sie mit Widrigkeit umgehen und wie sie mit Erfolg umgehen. Und wir respektieren sie, weil sie so mit ihren Umständen umgehen und sich nicht von ihren Umständen reagieren lassen. Das ist so eine Art Superkraft, die sie haben in ihrem Leben. Ich wollte eigentlich so ein Laserschwert heute mitnehmen. Mein Sohn hat es mir erklärt. Ich war zu dumm, um das verstehen, mit diesen Knöpfen. Darum stellt euch vor, das ist ein Laserschwert, eine Superkraft, die ihr habt. Und mit dem könnt ihr Dinge abwehren in eurem Leben. Und ihr könnt euch entscheiden, wie ihr umgeht mit Umständen in eurem Leben. Und diese Superkraft, die haben wir alle. Das ist nicht so, ein paar von uns haben das halt und andere nicht. Wir haben das alles, alle. Es ist so ein großes Potenzial vor uns. Und diese Superkraft bedeutet unsere bewusste Reaktion auf unsere Umstände. Jeder Mensch, wie ich gesagt habe, hat diese Superkraft. Und die macht es möglich, dass wir bewusst unsere Zukunft wählen. Ich selbst wähle das und ich lasse mich nicht nur bestimmen. Ich wähle aus, wie ich reagiere. Ich bin nicht die Person, die dann einfach sagt, okay, was auf mich zukommt, das übernimmt die Kontrolle über mein Leben. Und das würde hauptsächlich dann passieren, wenn etwas die Kontrolle über mein Leben nimmt, wenn wir einfach zu lange in die Richtung starren, wo wir verletzt wurden. Und wenn wir das verinnerlichen, dann wird es zu, werden wir selbst zu dieser Widrigkeit oder zu unserem Erfolg. Also du wirst damit zu deiner Verletzung oder du wirst zum Erfolg selbst. Es wird zu deiner Identität. Du wirst das. Und du bist sicher schon Menschen begegnet, die verbittert sind. Die so richtig verbittert sind. Du siehst es in ihren Augen schon. Und wenn du ihre Geschichte hörst, dann verstehst du auch, warum die verbittert sind. Du verstehst das und denkst, okay, kann sein, wäre mir vielleicht auch passiert. Und du verstehst, warum sie so wütend sind. Und sie sind hauptsächlich so verbittert, weil sie einfach zu lange in die Richtung ihrer Verbitterung geschaut haben und immer nur das gesehen haben. Und darum haben sie diese Eigenschaft angenommen. Sie wurden verbittert. Oder bist vielleicht schon Menschen begegnet, die so sehr von ihrem Erfolg eingenommen wurden, dass sie nur noch das sehen, ihren Erfolg, und sie messen sich an ihrem Erfolg selbst. Dieser Erfolg müsste noch größer werden, größer werden. Oder ich bin besser als du, weil ich so viel Erfolg habe. Und dann begegnest du diesen Menschen und denkst, so möchte ich nie werden. Und vermutlich denken sie selbst sogar, so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Also unsere Superkraft liegt darin, auf die Art, wie wir auf Umstände reagieren. Oder anders reagieren, als wir als Menschen natürlicherweise reagieren würden. Also wir kehren die natürliche Ordnung um und denken anders darüber. Und natürlich, die natürliche Ordnung wäre es, ich schlage zurück. Die natürliche wäre es, ich messe mich an anderen Menschen, weil ich besser sein will. Das ist natürlich in uns Mensch drin. Und natürlich ist es, dass ich mich verführen lasse. Das gehört auch dazu. Aber göttlich ist es, eben diese natürliche Ordnung umzukehren und genau anders zu reagieren, als es natürlich wäre. Also nicht nur zu reagieren, sondern sich für eine Reaktion zu entscheiden. Ich entscheide mich, jetzt reagiere ich so und so darauf. Genau dazu lädt uns Jesus eigentlich ein. Schau mal die Bergpredigt an. Die Bergpredigt ist voll von genau solchen Reaktionen. Natürliche Reaktion wäre doch, ich hasse meine Feinde. Das ist natürlich. Und Jesus sagt, bete für deine Feinde. Denn wenn du für deine Feinde betest, dann übergibst du dich selbst in die Hände von Gott, statt dass du die Sache selbst in die Hand nimmst. Und so einer war eben dieser Josef aus dem Alten Testament. Der Josef vom Neuen Testament haben wir jetzt gehört, oder? Letzten Wochen, jetzt sehen wir noch weiter zurück beim Josef vom Alten Testament. Und diese Geschichte von Josef, die berührt mich, weil er eben genau diese natürliche Ordnung umgekehrt hat. Wir sehen hier einen Mann, der zutiefst unser Respekt verdient. Da ist eben auch so einer, der mit Widrigkeiten, aber auch mit Erfolg auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgegangen ist, wo wir sagen müssen, Respekt, wow, der geht so und so mit Dingen in seinem Leben um, dass es Respekt braucht. Dieser Josef, nur ganz kurz, wenn wir die Geschichte noch nicht so genau kennen oder nicht mehr im Kopf haben, der hatte 10 ältere Brüder, die waren eifersüchtig auf uns, weil, auf ihn, weil er der Lieblingssohn war, und die haben ihn gehasst und die wollten ihn eigentlich töten, weil er eben beim Vater so gut dastand. Aber die waren nicht ganz so schlimm, wie es zumindest aussieht. Die haben ihn dann doch nicht getötet, weil sie eine bessere Idee hatten. Oder wenn du jemanden töten willst, sage ich euch, es gibt immer noch eine bessere Idee. Und die bessere Idee ist meistens, du kannst Geld daraus machen. Und die haben sich gesagt, hey, töten ist dumm, weil er ist einfach tot. Aber wir können einfach Geld daraus machen. Wir verdienen Geld, wir verkaufen ihn als Sklaven und wir sacken das ganze Geld ein. Und genau das haben sie gemacht. Und sie haben ihn verkauft nach Ägypten und dort wird verkauft an den Potiphar, ein hohes Tier im Militär, die Leibwache vom Pharao. Und jetzt, ganz speziell an dieser Geschichte ist, Josef reagiert so, als wäre Gott mit ihm. Das ist die dauernde Reaktion. Er denkt und glaubt, Gott ist mit mir. Obwohl es eigentlich immer in seiner Geschichte aussieht, als wäre Gott eben nicht mit ihm. Und er reagiert anders. Also im 1. Mose 39 steht dann, Josef war ein gut aussehender junger Mann. Und daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Josef ist so ein Mann, der hier dankend ablehnt. Hier steht, doch Josef weigerte sich. Sie müsst ihr verstehen, Josef war nur Besitz. Er war ein Sklave. Er war nicht mehr wert als dieser Stuhl hier. Er war einfach ein Gegenstand. Und das, was die Frau von Potiphar hier macht, ist eigentlich gar keine Bitte. Es ist ein Befehl. Du kannst einem Gegenstand befehlen, was er tun muss. Gut, ein Gegenstand ist ein blödes Beispiel, aber er ist nicht mehr und du kannst als Chefin, als Chef dem sagen, was er tun muss. Und Josef versucht jetzt, mit ihr zu reden. Er sagt ihr, mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus sogar nicht mehr Macht als ich selbst. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Und dann sagt er das Undenkbare. Das ist so ein Moment, den ich mir für dich und für mich eben auch wünsche. Der Moment, in dem wir genau die Umkehrung tun von dem, was natürlich wäre. Er tut das Unerwartete hier. Er weigert sich, dass die Umstände jetzt sein Handeln bestimmen. Und Josef sagt, wie könnte ich so etwas tun? Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Also er nennt es mit dieser Sünde, er nennt es sogar böse. Er sagt, das ist nicht richtig. Und er sagt, es wäre eine Sünde gegen Gott. Das ist der Moment, da möchte man eigentlich Josef unterbrechen und fragen, hey, das ist gegen Gott sündigen? Ist das nicht der gleiche Gott, der zugelassen hat, dass du entführt wurdest? Und dass du verkauft wurdest und dass du gedemütigt wurdest und dass du vergessen wurdest, ist das nicht dieser Gott, der zugesehen hat, wie deine Brüder dich verkaufen und in eine Grube werfen? Ist das nicht der Gott, der geschwiegen hat, während du auf dem Sklavenmarkt gestanden bist? Und genau diesem Gott willst du treu bleiben? Ein Gott, der nicht gesorgt hat für dich? Der am Ende zugelassen hat, dass du nur eine Ware bist? Und jetzt stehst du zu diesem Gott. Und das hier ist der Kern. Josef bleibt treu, obwohl es keinen Beweis in seinem Leben gibt, dass Gott treu ist und dass es diesen Gott gibt. Das ist so ein Punkt, den wir lernen müssen in unserem Leben. Nur weil wir Gottes Gegenwart nicht spüren, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Und nur, weil wir Gott nicht hören, heißt das nicht, dass er nicht etwas tut, dass er nicht handelt. Gott kann in unserem Leben ganz, ganz still sein und trotzdem gegenwärtig. Das ist manchmal so schwierig zu verstehen. Jetzt Potiphars Frau, die bleibt an ihm dran. Die gibt nicht auf. Die möchte ihn im Bett haben. Und die bleibt an ihm dran, Tag für Tag für Tag. Und die ist irgendwann so wütend oder verzweifelt, das wissen wir nicht, aber sie schickt das ganze Personal aus dem Haus und packt Josef am Mantel und versucht ihn zu sich zu ziehen. Und wieder ist Josef klar und denkt, das wäre eine Sünde gegen Gott, und lässt den Mantel dort und flieht. Und jetzt hat diese Frau den Beweis in der Hand. Und sie bringt ihn zu ihrem Mann und sagt, hey, hast du gesehen, Josef, der wollte etwas von mir. Und jetzt ist es natürlich so, der Potiphar, der muss reagieren. Ich nehme sogar an, dass er ihr gar nicht vertraut hat, dass er ihr vermutlich gar nicht geglaubt hat, so wie er sie ihr Leben geführt hat, so wie er Josef die ganze Zeit vertrauen konnte. Aber nur schon von seinem Ansehen her musste er handeln und wirft diesen Josef in den Kerker. Stell dir mal vor, was für ein Lebenslauf von diesem Josef. Er wird entführt. Er wird zweimal verkauft von den Brüdern und auch auf dem Sklavenmarkt. Er wird falsch beschuldigt und er wird eingesperrt. Lauter hohe Dinge im Leben. Oder er springt von einer Hochzeit zur anderen. Besser könnte es nicht sein in seinem Leben, oder? Und seit der Beginn der Geschichte der Menschheit widerfahren eben guten Menschen schlimme Dinge, obwohl Gott bei ihnen ist. Aber das ist kein Beweis gegen die Existenz von Gott. Es ist auch kein Beweis gegen die Liebe von Gott. Es ist einfach ein Teil der Geschichte von Anfang an, ein Teil der Geschichte der Bibel. Und das sehen wir immer und immer wieder. Am Ende sogar bei Jesus. Jesus ist ein großer Beweis dafür. Ihm passieren auch schlimme Dinge, obwohl Gott bei ihm war. Und wieder sagt die Bibel hier bei Josef, der Herr war bei Josef. Er gehört ins Gefängnis, er wird in den Kerker geworfen wegen der Frau von Josef, von Potiphar. Und dann steht, Gott war bei Josef. Fast ein bisschen ein Lächeln, oder? Jetzt, Gott war bei Josef. Und wo sehen wir das? Und hier könnte man so richtig zynisch werden und fragen, und, was bringt das Josef? Was bringt ihm das? Wie sieht es denn aus, wenn Gott bei dir ist? Ich meine, dieser Josef hätte sagen können, Gott, seit du bei mir bist, wird es immer nur schlimmer. Immer noch schlimmer. Gott, sei mal bei jemand anderem. Mir wäre das ganz recht. Und lass dir Zeit, bei der anderen Person zu sein. Denn bring dem Schlimmes, aber nicht mir. Und ich weiß ja, Gott, dass du bei mir bist. Aber es hilft mir nichts. Das bringt mir nichts. Gott hat Potiphar geholfen. Gott hat denen geholfen, die mich verkauft haben. Die haben immerhin Geld gewonnen. Aber aus irgendeinem komischen Grund hilft es mir nichts, dass du bei mir bist. Es bringt mich doch um am Ende. So hätte Josef auch reagieren können, oder? Und trotzdem reagiert Josef nicht so, er reagiert anders. Er hält trotzdem an Gott fest. Er reagiert immer noch, als wäre Gott bei ihm und als wäre Gott gut zu ihm. Genau das steht hier, Genesis 39, 21. Doch der Herr war auch dort bei Josef. Und er starrt eben nicht so lange auf seine Probleme und er starrt nicht so lange auf seine Verletzungen, bis er die Eigenschaft annimmt und einfach nur noch eine verletzte Person ist, dem ganz viele schlimme Dinge passiert sind. Er wird nicht bitter und das sind ja nicht so ein, zwei Jahre, das waren lange, lange, lange Jahre. Er wird eben nicht zynisch und er lässt sich nicht definieren von dem, was man ihm alles angetan hat. Und er ist so die verletzte Person jetzt, er ist auch nicht das Opfer. Er glaubt immer noch, Gott ist bei mir, Gott ist gut. Jetzt ist Josef im Gefängnis. Jahre vergehen und jeder Tag ist genau gleich. Jeder Tag ein bisschen essen, ein bisschen arbeiten und sonst nichts. Und es ist auch kein Ende in Sicht. Es geht einfach so weiter, bis etwas geschieht. Und zwar kommt der Bäcker und der Mundschenk werden auch ins gleiche Gefängnis geworfen. Vom Pharao zu Josef. Und da kommt so ein Morgen, da sind sie alle so niedergeschlagen, sie hatten einen Traum. Und damals in der Antike glaubte man noch, hey, die Götter sprechen durch Träume. Und Traumdeutung war ein riesiges Geschäft, da konntest du so richtig reich werden. Nur nicht im Gefängnis. Aber Josef sagt, erzählt mir mal eure Träume. Erzählt mir mal, was passiert ist. Und Josef kann diese Träume deuten. Und dadurch wird dieser Mundschenk frei. Und man könnte sagen, hey, genial, oder? Ein guter Freund von Josef, der wird frei. Und der könnte jetzt allen erzählen, hey, da hast du im Gefängnis so ein guter Typ, der kann dir die Träume deuten. Aber dieser Mundschenk leidet ein bisschen an Vergesslichkeit und macht gar nichts. Kein Wort. Der Mundschenk dankte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Das sind so die Freunde, die du brauchst, oder? Die super Freunde. Sobald es dir gut, nicht gut geht oder es ihnen zu gut geht, vergessen sie dich so ein bisschen im Sinne von, hey, da ist ein Freund, der ist immer für dich da. Also dieser Mundschenk, den willst du nicht als Freund haben. Der vergisst dich einen Tag später, als dich gesehen hat. Und Josef, dem passiert ja nicht viel. Er bleibt nur 2 Jahre länger im Gefängnis, in einem stinkenden Rattenloch, oder? Nein, eine riesige Freude. Dann hat zum Glück aber der Pharao auch einen Traum. Der träumt auch etwas und niemand kann das deuten. Vielleicht hatten auch alle zu viel Angst, etwas Dummes zu deuten und dann auch im Kerker zu landen oder einen Kopf kleiner zu sein. Aber der Mundschenk hat an diesem Moment, wo niemand die Träume vom Pharao deuten kann, hat er so die große Erleuchtung und irgendwo in seinem Hirn kommt wieder der Gedanke hervor, ah, da habe ich doch mal einen gekannt, da im Rattenloch vom Gefängnis und der konnte Träume deuten. Zufälligerweise bin ich auch dadurch frei geworden, aber das habe ich halt vergessen. Und jetzt holt man Josef wieder hervor, der wird rasiert, der wird gewaschen, der ganze Rattenduft geht weg, weil den hatte niemand so richtig lieb. Er wird neu angezogen und er wird vor dem Pharao gebracht. Und der Pharao sagt, lieber Mann, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und hier kommt der Moment, wo Josef vielleicht einer der mutigsten Sätze überhaupt sagt. Er sagt zu diesem mächtigen Mann, von dem auch sein Leben abhängt, sagt er, ich kann es nicht. Ich kann keine Träume deuten. Punkt. Dann sagt er aber Gott wird dem Pharao Antwort geben. Ich meine, Josef hätte jetzt sagen können, wow, jetzt ist meine Stunde gekommen. Ich kann dem Pharao sagen, hey, ja, genau, ich bin der Mann. Ich kann die Träume deuten. Zufälligerweise könntest du mich nachher auch noch freilassen, weil ich so eine gute Deutung bringe. Aber er macht hier keine Eigenwerbung. Er nützt diesen Moment für Vertrauen. Und er nützt diesen Moment, um wieder auf Gott hinzuweisen. Und er kann diesen Traum deuten durch Gottes Hilfe. Und er sagt, es kommen 7 Jahre Hungersnot. Und die werden so schlimm werden, dass man die guten Jahre vergessen wird. Und dann wird Josef schon fast ein bisschen frech, und gibt dem Pharao Ratschläge. Ich meine, der ist jetzt gerade aus dem Rattenloch gekommen, aus dem Kerker, und jetzt kommt er hervor und bringt dem Pharao ein paar gute Ratschläge, weil er so viel Erfahrung hat aus dem Gefängnis, oder? Von dem, wie man ein ganzes Land regiert. Und er sagt ihm, Pharao, such einen weisen Mann und setz ihn über Ägypten. Und dann nimm ein Fünftel der Ernte, der guten Jahre, und lagere es ein. Behalte es so als Reserve, damit man davon leben kann, wenn dann die schlechten Jahre kommen. Also er legt dem Pharao einen ganzen Plan vor. Mach das und das und das und dann kommt es gut. Jetzt wäre der Moment gekommen für den Pharao zu sagen, hey, diesem Naseweis, der mir noch Ratschläge gibt vor meinen anderen Regierungsbeamten, hey, den töten wir jetzt kurz. Aber der Pharao sagt, Da Gott dir das kundgetan hat, gibt es keinen anderen so weisen und verständigen Mann in meinem ganzen Land. Und Josef bekommt diese Verantwortung über Ägypten. Und nur ein Thron, nur eine Person ist noch höher als er selbst. Und das ist der Pharao. Also direkt aus dem Kerker zum zweitwichtigsten Mann von einem der größten Reiche der damaligen Zeit. Das ist Karriere. Also wenn du Karriere machen willst, geh in den Kerker und da geht es steil drauf. Also egal, was du da tust, geht sowieso steil drauf. Was macht jetzt Josef in dieser Situation? Er tut genau das, was er schon immer getan hat. Er macht sich an die Arbeit. Er organisiert Vorratsräume, er sammelt Getreide in riesigen Mengen und dann kommt diese elende Hungersnot. Und als die Menschen kein Getreide mehr haben, öffnet Josef die Vorratsräume und verkauft das Getreide mitten in einer Hungersnot. Und es geht dann so ein leises Gerücht um, weil die Hungersnot ist nicht nur in Ägypten, die betrifft auch die Länder herum. Und es gibt das Gerücht auch in anderen Ländern, hey, da in Ägypten, da ist ein gutes Land. Die haben noch Getreide, wo wir keines mehr haben. Lasst uns nach Ägypten gehen und nicht verhungern. Und ein bisschen weiter nördlich gibt es so eine Familie. Die Familie von Josef. Und der Vater von Josef und seine Brüder, die ihn damals loswerden wollten, steht, als Jakob, das ist der Vater von Josef, hörte, dass es in Ägypten Getreide gab, sagte zu seinen Söhnen, warum nur steht ihr hier untätig herum und schaut euch so blöd an. Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist dorthin und kauft etwas für uns, bevor wir alle verhungern. Und die Brüder, das sind gute Söhne, die folgen dem Vater, die reisen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und wer hat alles Getreide dieser Welt? Ihr geliebter Bruder Josef, den sie verkauft haben und jetzt die ganze Macht über das Getreide dieser Welt hat. Ein bisschen hat sich etwas gedreht. Genau hier ändert sich die Musik. Jetzt und jetzt genau kommt der ultimative Test für Josef. Und wir sehen, ob er diese Superkraft benutzt. Denn jetzt ändert sich alles. Bis jetzt hat er nur Widrigkeiten erlebt. Und jetzt hat Josef die ganze Macht über seine Brüder. Er hat den Einfluss. Er hat die Kontrolle. Und ich glaube, das war der schwerste Test überhaupt von Josef. Das vorher waren auch Tests für ihn. Aber jetzt kommt, glaube ich, der schwerste Test. Bis jetzt hat Gott ihn links bei Widrigkeiten getestet, über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt kommt dieser andere Test, wenn er Erfolg hat und wenn er Macht hat. Recht, das ist etwas ganz anderes. Und die harte Frage ist nun, was tust du, wenn dir klar wird, ich habe alle Trümpfe in der Hand? Alles. Ich kann alles steuern, ich habe die Macht. Also was tust du, wenn du alles hast, was du willst und alles hast, was du brauchst? Was tust du, wenn du die ganze Macht hast, wenn dein Wort Gewicht hat, wenn du entscheiden kannst? Denn die Widrigkeiten, die treiben uns zu Gott, weil wir Angst haben, weil wir schwach sind, wie gehen wir zu Gott? Aber wenn wir die Macht haben, wenn wir den Erfolg haben, für was brauche ich denn Gott? Weil ich kann ja alles, ich habe schon alles. Und das ist die Bewährungsprobe für Josef. Bei den Widrigkeiten hat er sich bewährt, beim Erfolg noch nicht. Und hier kommt der Punkt, wo er sich bewähren muss, auch auf dieser Seite. Das ist Versuchung. Alles spricht dafür. Die natürliche Ordnung wäre, ich nehme Rache. Denn all das, was er erlebt hat, hat nur mit seinen Brüdern zu tun. Und jetzt ist der Punkt da für Rache, ist der Punkt da für Vergeltung. Wie reagiert Josef? Und was er jetzt sagt, das ist das Erstaunliche an dieser Person. Er dreht nämlich die natürliche Ordnung, dreht er um. Und er sagt, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hatte Gutes im Sinn. weigert sich Josef, an Gottes Stelle zu treten. Er lässt jetzt Gott darüber entscheiden, wie er mit seinen Brüdern umgeht. Nicht selbst. Er sagt, ich nehme es nicht in die Hand. Wenn ich es in der Hand habe, ist wie zu viel Verantwortung da, dann kommt es nicht gut. Aber wenn es in Gottes Hand ist, dann kann ich auch loslassen. Dann wird Gott entscheiden. Hey Leute, ich weiß, das ist so eine schöne Theorie, das Ganze mit, hey, ich bin für Jahre, für Jahrzehnte, sehe ich nichts von Gott. Und ich glaube trotzdem noch an Gott. Ich halte ihn fest. Das tönt extrem einfach und extrem gut. Egal, aus Theorie, ob ich Erfolg habe, ob ich Widrigkeiten habe, ich lasse mich nicht von Umständen bestimmen. Das tönt auch so gut. Aber so knallhart im Leben drin, ist das enorm schwierig. Ich weiß das. Das kann enorm schwierig sein und du würdest am liebsten loslassen und du glaubst nicht mehr, dass Gott überhaupt noch da ist. Du glaubst nicht, dass Gott sich um dich kümmert und dass er jetzt bei dir ist und dass er doch all diese Fäden überhaupt in der Hand hat. Das kann schön sein. Und wenn du ganz tief unten bist, glaubst du nur noch, das ist eine Theorie, aber ich erfahre nichts davon. Und trotzdem, es ist unsere einzige Hoffnung, weil es die Wahrheit ist. Weil nichts, keine Widrigkeit oder sowas, ein Beweis ist, dass Gott nicht hier ist. Bei Josef war er extrem lang scheinbar abwesend und trotzdem steht, Gott war bei Josef. Ich glaube, einer der ganz großen Lernprozesse in unserem Leben ist, das zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht. Jetzt starten wir in ein neues Jahr, 2026. Und vielleicht wird dieses Jahr leidvoll. Und vielleicht wird es für dich ein Jahr voller Erfolg. Und so viel können wir da gar nicht steuern. Ich glaube, das meiste im Leben kommt einfach auf uns zu. Und beide Dinge haben ihre Versuchung. Beides ist gar nicht so einfach damit umzugehen. Bei den Widrigkeiten wissen wir es. Der Erfolg ist das Gleiche. Es ist gar nicht so einfach damit umzugehen. Und die Frage ist, werden wir auch solche Menschen, bei denen andere sagen, Respekt, wow, der ist so gut mit diesen Umständen umgegangen. Auch wenn er Erfolg hat, er ist auf dem Boden geblieben. Er geht immer noch gnädig mit anderen um. Er hat nicht das Gefühl, er sei etwas Besseres. Oder wow, der hat Schmerz und er hat schwierige Situationen. Aber er wird nicht zu einer verbitterten Person. Er sieht immer noch die anderen und kümmert sich um andere. Also sind wir auch im 2026 fähig, die natürliche Ordnung umzukehren, nicht verbittert zu werden, nicht wütend auf andere, nicht Menschen, die zurückschlagen. Und egal, was im nächsten Jahr passiert, ist es Leidvolles, ist es Grandioses. Josef war sich immer sicher, dass darin, in diesen Situationen drin, Gott zu finden ist. Und genau das wünsche ich dir. Genau diese Haltung wünsche ich uns allen für das nächste Jahr. Lass uns eine Kirche sein, lass uns eine Gemeinschaft sein, die uns auch gegenseitig ermutigt. Dort, wo es gerade genial ist und dort, wo es so schwierig ist. Dass wir uns ermutigen, zu wissen, Gott ist genau da drin, sowieso. Und ich möchte eine Person sein, die Respekt verdient, weil sie so gut mit der Situation und so nahe zusammen mit Gott damit umgeht. Lass uns beten, lass uns aufstehen und vor diesen Gott kommen und innig im Beten darum, dass er uns hilft dabei. Gott, lass uns Menschen sein und werden, die hier stehen, mit einer Kraft, die sich nicht einfach so umwerfen lassen und wissen, mit einer riesigen Bestimmtheit, ich stehe auf einem Fundament, das mir nicht weggenommen werden kann. Ich stehe auf einem Fundament, auch wenn es stürmt, auch wenn alles rosig scheint und ich Erfolg habe, dieses Fundament bleibt und ist stärker als alle Widrigkeiten, als aller Erfolg. Und darauf wollen wir stehen für das nächste Jahr. Lass uns auch Menschen sein, die uns gegenseitig ermutigen da drin und uns wieder aufrichten gegenseitig. Jesus ist nicht etwas, was wir sagen können, ich werde stärker und stärker und stärker und ich möchte mich selbst pushen. Es ist mehr ein Hilfeschrei. Gott, hilf uns dabei. Hilf uns dabei, denn wir können es nicht selbst. Aber wir wollen Menschen sein wie ein Josef. Und der richtige, geniale Josef warst du, Jesus. Der noch viel bessere Josef. Josef war ein Bild, eine Prophetie für dich. Wir wollen an dir festhalten. Amen.